Schön, dass Sie alle gekommen sind, heute hier ins Netzwerk C, zu meinem Vortrag mit diesem außergewöhnlichen Titel. Und ich denke, es ist auch ein außergewöhnlicher Vortrag. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie ja bei diesem Thema die Ohren auf hatten und heute gekommen sind. Der Vortrag dauert circa eine Stunde, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Mein Name ist Maike Röschlau-Weckel, weiß nicht, wer mich jetzt nicht kennt, ich bin verheiratet mit Jürgen, der ist heute auch hier, der assistiert mir so ein bisschen und hilft und nachher wird er auch sich kurz einmal vorstellen. Wir haben zwei Kinder, unsere Tochter ist auch hier, freue ich mich auch mit ihren Freundinnen. Wir sind in Damme seit 2002, wir haben sehr lange in Italien gelebt, in Rom. Das erzähle ich deshalb, weil das doch sehr prägt. Also wenn man 7 Jahre im Ausland ist und da kann man schon auch ja, gute Erfahrungen sammeln. Und wir sind im Jahr 2002 wieder nach Damme gekommen und mit meinem Mann zusammen bin ich seit 11 Jahren selbstständig. Ja, und ich freue mich heute, dass wir uns zusammengefunden haben zu diesem Thema, wie ich in den Himmel komme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich hatte das so ein paar Mal, als ich mit Menschen ins Gespräch gekommen bin, die haben gesagt, boah, hör doch mal auf mit dem Thema, ich bin jetzt gerade in den besten Jahren, was soll ich mich denn damit jetzt beschäftigen, ich bin zu jung. Und ich habe mal so einen ganz kleinen Film mitgebracht, der auf die Frage Antwort geben soll, warum sollen wir uns eigentlich mit diesem Thema beschäftigen? Warum?
Habe ich die Kaffeemaschine ausgemacht? Naja, ich bin ja in einer halben Stunde wieder zu Hause. Dieser Regen, wie schön war es doch auf Kreta. 2 Wochen waren etwas kurz. Bin froh, dass das Bewerbungsgespräch vor Kreta so gut gelaufen ist. Vielleicht reicht es mit dem neuen Gehalt für mein Traumauto. Ich hätte nie gedacht, dass Thomas mir auf Kreta einen Antrag machen würde.
Ja, also ich habe mir über den Tod, ich weiß, das sitzt, dieser Film, aber bevor wir nachher zu diesem eigentlichen Thema kommen, was wirklich fantastisch ist, weil es gibt eine Sicherheit in den Himmel, müssen wir uns eben auch, ja, müssen wir der Wahrheit ins Gesicht gucken und auch sehen, dass es auch eine andere Seite gibt. Und ich, bei mir war es so, ich bin 40 Jahre alt, habe ich ganz vergessen zu sagen, ich habe mich also nie mit dem Thema auseinandergesetzt, mit dem Tod so richtig. Also ich komme beruflich aus der Erfolgsszene, aus dem Trainingssektor und aus dem Vortragsbereich. Und das ist so diese Szene, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, auf die Tische und ich kann das schon erreichen. Ich übertreibe jetzt mal extra, wenn ich mir das ganz fest vorstelle, dann wird das auch schon klappen. Und so ein bisschen eigener Gott gespielt, ich mache mir meine eigene Wirklichkeit selber. Ja, das hat irgendwie nie so ganz funktioniert, aber trotzdem waren wir sehr lange in dieser Szene aktiv und ja, haben auch viele Bauchlandungen gesehen, haben auch zum Glück selber eine gemacht und das war eine sehr gute Lehre. Ja, familiär komme ich aus einem nicht religiös geprägten oder christlichen Elternhaus. Ich bin zwar wie alle, denke ich mal, in Europa in eine christliche Gesellschaft hineingeboren. Ich bin getauft worden als Baby, ich bin konfirmiert worden, aber Glaube, Jesus Christus, nie gehört, spielte überhaupt gar keine großartige Rolle. Also auch da habe ich mir später mein eigenes Gottesbild zusammengezimmert. Bedingt auch durch diese ganze berufliche Szene, in der wir aktiv waren, habe ich mir natürlich auch dort, wie viele andere auch, mein eigenes Gottesbild zusammengezimmert. Und das war eben so ein riesen Potpourri. Wir kommen aus der anthroposophischen Ecke, das ist so die Lehre von Rudolf Steiner, waren aber nie Anthroposophen, aber es war eben alles in diesem großen Topf, den wir uns selber zusammengestellt haben. Ein bisschen Esoterik noch hier rein, Reinkarnationsgedanken auch noch. Man kommt ja öfter und ja, ganz ehrlich eben ein eigenes Bild zusammengeschustert, wo ich mir auch um den Tod gar keine Gedanken machen brauchte, weil war ja gar nicht präsent und wenn, dann kommen wir ja nochmal. Ja, ich muss schon auch sagen, ja, religiös nicht geprägt, Gott spielte schon eine große Rolle in meiner ganzen Laufbahn, aber eben dieser diffuse Gott. Ich hatte schon so ein Gottesbild und auch eine Beziehung zu Gott, aber eben allgemein. Das ging 36 Jahre gut, ich bin heute 40, und dann wurde mein ganzes Weltbild wurde einfach durcheinandergewürfelt durch schreckliche Visionen, die ich hatte. Und das fing an im 2002 und das war eine sehr schlimme Zeit für mich. Ich habe Visionen gehabt, es ist heute ein persönliches Zeugnis, ich spreche da auch echt ganz persönlich zu Ihnen und ich weiß, dass mir fällt es sehr schwierig, das werden Sie vielleicht auch merken, aber ich möchte das gerne weitersagen, weil das sehr wichtig ist. Es taten sich Abgründe auf, wirklich reale Abgründe, für mich waren sie real. Der Boden hat sich geöffnet und da waren Riesenlöcher, das war nur noch so ein schwarzer Abgrund. Und ich habe das auch gemerkt, dass das etwas ist, was von außen kommt. Ich habe mich bedroht gefühlt und ich habe auch zu Jürgen immer gesagt, da ist irgendetwas, das möchte so in mein Leben rein. Ich konnte das gar nicht in Worte fassen, was das war. Das fing so ganz allmählich an und ich fühlte mich bedroht und der Boden ging auf. Abgründe taten sich auf und ich hatte auch andere schreckliche Visionen. Ich habe, ja, es waren unterschiedliche Dinge, die ich gesehen habe, auch viele Menschen einfach total im Dunkeln hilflos, die mir ihre Hände entgegengestreckt haben, denen ich nicht helfen konnte. Ich hatte Angst und konnte auf der anderen Seite irgendwie nichts machen. Für mich war das die Hölle. Für mich war das eine ganz neue Erkenntnis. Ich habe echt totale Angst gehabt. Das war eine furchterregende Vision. Es war schwarz, es war dunkel, es war ein Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit und ich konnte nichts machen und das hat mir auch Angst gemacht. Das hat mir wirklich Angst gemacht und ich habe natürlich auch an meinem eigenen Verstand gezweifelt. Tun Sie wahrscheinlich jetzt auch und dürfen Sie auch, ist mir auch ganz recht. Sie sollen das auch gar nicht glauben, was ich sage. Wir sollen nicht Menschen glauben, sondern wir sollen das glauben, was Gott uns sagt. Also dürfen Sie das auch tun, meine Familie hat das damals auch. Ich selber habe an meinem Verstand gezweifelt und ich habe gedacht, Mann, ey, was passiert hier eigentlich? Es wurde immer schlimmer. Es hat auch eingegriffen in mein Berufsleben. Ich habe Vorträge und Lesungen gehalten und ich hatte sogar hier in Damme, ich weiß nicht, ob der eine oder andere bei Ringlake war, wo ich da diese Lesung hatte mit dem Buch She Success von mir, da hatte ich das auch. Und ich habe das irgendwie durchgezogen. Ich habe meine Lesungen durchgezogen, obwohl diese Abgründe sich auftaten. Und Jürgen war mir eine sehr große Hilfe in der Zeit. Er ist mitgekommen. Ich habe gesagt, wenn ich da reinfalle, dann musst du einfach weitermachen. Ich habe das einfach versucht, ganz rational wegzumachen. Ich habe auch versucht, das über den Kopf her anzugehen und habe gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht da. Aber irgendwann habe ich auch körperliche Erscheinungen bekommen. Mit Schwindel, ich habe mich nicht getraut, dann darüber zu gehen, über den Kopf wieder, Mann, da ist doch gar nichts. Und naja, dann habe ich an meinem Verstand gezweifelt, dann habe ich gedacht, was ist mit dir? Und ich war echt drauf und dran, ich bin zu Ärzten gelaufen. Ich hatte natürlich gar nichts, außer Bluthochdruck, den habe ich auch immer noch, aber die konnten irgendwie gar nichts finden. Und ja, das war echt eine hammerharte Zeit. Ich habe auch ganz vorsichtig versucht, mit dem Arzt darüber zu sprechen. Ich habe überlegt, ob ich zum Psychiater gehe, aber zum Glück hat Gott mich davor bewahrt, muss schon. Ich wusste irgendwie so instinktiv, diese Zeit, die hört vorbei, geht vorbei, die hört auf. Ich glaube, sonst, wenn ich dem das erzählt hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute in der geschlossenen Anstalt. Also gehe ich mal ganz stark davon aus. Ja, furchtbare Zeit, für mich die Hölle. Es hat 9 Monate gedauert. Es war also auch keine Zeit, die mal eben ich so wegwischen konnte. Auch unsere Kinder haben das sehr stark mitbekommen. Die haben das auch durchgetragen. Die haben mich begleitet. Ich konnte hinterher nicht mehr einkaufen. Selbst so ein banaler Einkauf war für mich schon Stress pur, weil ich dachte, es fängt gleich wieder an. Es hat sich angekündigt. Es waren wie, wenn ich das beschreiben müsste, wie ein Fenster, was aufgeht kurz. Oder ein Vorhang, der sich hebt. Wie ja, bei Frauen vielleicht, die Kinder haben, wie so eine Wehe. Man weiß, wenn die kommt und man weiß auch, die hört wieder auf. Und genauso wusste ich das. Ich habe das gemerkt, wenn das anfängt und dann wusste ich, jetzt fängt es wieder an, da muss ich durch. Und konnte ich mir nicht aussuchen, wann. Das war bei Vorlesungen, ja, war eine nicht so angenehme Zeit. Dürfen Sie auch anzweifeln, sollen Sie auch, hat meine Familie auch. Dann kam die große Wende in meinem Leben, denn ich hatte eine Begegnung mit Jesus Christus. Das war auch noch hier in Damme, in dem anderen Haus, wo wir vorher gewohnt haben, in der Waschküche. Da habe ich genau gewusst, Jesus steht dort. Warum es in der Waschküche war, weiß ich nicht. Ich habe aber jetzt schon mehrere gehört, wo es auch so war. Vielleicht ein Ort, wo ich mich zu Hause fühle, so als Hausfrau oder beziehungsweise Mutter, zwei Kinder, Beruf. Und ich habe genau gewusst, und das war so die Wende in meinem ganzen Leben, dass Jesus da ist, obwohl ich ihn nicht kannte. Sie müssen ja überlegen, ich komme aus einem nicht religiösen Elternhaus. Jesus Christus spielte bei uns keine Rolle. Im Gegenteil, meine Verwandtschaft, da werden auch heute noch oder wurden ganz schön derbe Witze gerissen. Ne? Also das war echt verpönt. Zwar Kirche mal so zu Weihnachten, ja so ein Traditionschrist nach außen hin, aber ich wusste auch gar nicht, was das Wort Christ bedeutet, also überhaupt keine Beziehung. Und nun wusste ich, Jesus Christus ist da. Jesus ist derjenige, der mich retten will. Jesus ist derjenige, der mir helfen kann. Das war wie, als wenn der an der Tür steht und sagt, Maike, komm rein. Du brauchst das nicht mehr durchmachen. Diese ganze Finsternis, diese ewige Verdammnis, das, was es für mich ja war, brauchst du nicht länger durchleben. Ich bin da. Und das steht in der Bibel dazu. Und ich habe ja schon angekündigt, dass ich das heute mit Bibelzitaten vergleichen möchte, weil ich nicht möchte, dass sie mir das glauben. Ich möchte aber, dass sie Gottes Wort, was in der Bibel steht, auf sich wirken lassen. Weil was ich für Erfahrungen gemacht habe, können wir an die Seite stellen. Jeder Mensch ist anders. Vielleicht spielen da auch persönliche, emotionale Sachen noch mit rein. Wissen wir nicht. Ist mir auch egal. Aber in der Bibel steht im Johannesevangelium, und so habe ich das eben empfunden, im Kapitel 10, Vers 9, ich allein bin die Tür, wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Und so war das für mich. Jesus stand da und ich brauchte nur noch durch diese Tür gehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich auf den Weg gemacht und wollte natürlich gucken, wer ist dieser Jesus Christus? Dieser Jesus Christus, ich wusste genau, er kann mich retten. Er ist das Licht. Und je näher ich bei Jesus war, umso stärker hörten auch diese ganzen Erlebnisse, diese Visionen, diese Fensterchen, die schlossen sich. Und im Johannes Kapitel 8, Vers 12 steht, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Und genau so war das für mich. Jesus war Licht und plötzlich wurde das Dunkle, das Finstere, was ich dort erlebt habe, was ich dort gesehen habe, das war weg. Jesus hat mir das Licht gebracht. Er hat mir die Tür aufgemacht und er ist das Licht. Und ich wusste nicht nur das, sondern auch, dass Jesus, weil ich hatte den, für mich war das ja die Hölle, für mich war das der Tod so nah, weil das die Dunkelheit war. Und ich wusste, auch Jesus Christus ist ewiges Leben. Jesus Christus ist die Tür. Und im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, steht, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Todesurteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Und diese Begegnung, die hat mein Leben verändert. Ich habe mich auf den Weg gemacht, um Jesus Christus zu suchen. Und wenn man ihn sucht, dann lässt er sich finden. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz sagen, Sie werden sicherlich jetzt auch Ihren Teil denken und werden sagen, das ist ja ein Ding. haben sie vielleicht noch nie gehört oder auch doch schon. Ich in der Zwischenzeit habe sehr viele Menschen kennengelernt. Jesus hat bei jedem Menschen seinen persönlichen Weg und ganz besonders in muslimischen Ländern. Heute bei den Muslimen, die ja keine Chance haben, über die Bibel oder über andere Christen auch vom Evangelium zu erfahren, erscheint Jesus Christus heute im Traum. Ich weiß nicht jetzt, wo es war, im Iran oder im Irak, bei einer ganzen Erweckungswelle. Muslime, die sich bekehrt haben zu Jesus Christus, haben 80% gesagt, Jesus Christus ist ihnen im Traum erschienen. Sie, wo war? Ja. Ja, okay. Okay. Halleluja. Ja, und ich habe mich auf den Weg gemacht, Jesus kennenzulernen. Ich fing an, in der Bibel zu lesen und ich habe die Bibel aus dem Zimmer von meiner Tochter heimlich geklaut, kann man so sagen. Sie hat zu dem Zeitpunkt Konfirmandenunterricht gehabt und ist sonntags immer mit ihrer Oma in die Kirche gegangen, weil das war, also Kirche, boah, das war alles total für mich verstaubt und also das spielte überhaupt keine Rolle. Und sie musste dann eben mit der Oma hin. Und ich bin dann heimlich in das Zimmer von Nadia gegangen und habe gedacht, hoffentlich sieht mich keiner. Meine Familie hatte ich ja schon echt ganz schön strapaziert. Erst die Sachen von der Finsternis, dann von Jesus erzählt. Und dann habe ich gedacht, wenn die mich jetzt auch noch sehen mit der Bibel. Und das habe ich so für mich ausgemacht. Ich fing dann an, in der Bibel zu lesen. Ich habe gebetet zu Jesus und ich fing natürlich auch irgendwann an, in die Kirche zu gehen mit meiner Tochter. So ganz zaghaft habe ich mich dann angenähert, mal den einen Sonntag. Und dann, ich musste ja auch Anschluss finden, ich war ganz alleine. Ich hatte keinen Menschen, mit dem ich mich auch darüber austauschen konnte. Höchstens Menschen, die natürlich Fragezeichen Gesichter hatten. Und ich weiß noch, als ich meine Jesus-Begegnung hatte und meiner Familie davon erzählt habe, wir saßen am Küchentisch dann und ich habe gesagt, Jesus ist hier, dann habe ich echt in ganz schön fragende Gesichter geguckt und habe gemerkt, aua, Maike, hör mal lieber auf jetzt, ne? Also das konnten sie nicht mehr mittragen. Und an der Stelle wollte Jürgen ganz kurz mal nur sagen, wie hat er diese Zeit empfunden? Ja, komm mal. Genau. Bleib mal hier.
Ich weiß nicht, ob es einigen von Ihnen so geht, wie mir es damals ging. Also ich habe damals gedacht, als Maike anfing mit den Bibelzitaten, nicht nur gedacht, sondern das war auch ein riesiger Streitpunkt bei uns, das hart angegriffen, habe es abgelehnt und habe gesagt, was willst du mit diesem alten Schinken? Ich meine, du zitierst aus einem Buch, das ist 2000 Jahre alt, was hat das? Da kann man alles rausziehen. Der eine sucht sich das raus, der nächste sucht sich das raus und du kommst jetzt mit ein paar Zitaten an. Was willst du damit? Was soll ich damit? Also ich habe richtig Auflehnung und zusätzlich zu ihrer stressigen Zeit, die sie hatte wegen ihrer Vision, eigentlich auch noch von meiner Seite dann zusätzlichen Druck ausgeübt, weil ich dann diese Art und Weise, wie sie sich dem Glauben angenähert hat, wie sie bekundet hat, dass sie Jesus gefunden hat, habe ich dann auch noch einen oben drauf gesetzt und gesagt, also das geht mir jetzt echt zu weit. Und unser größter Streitpunkt war im Grunde die Bibel. Genau. Es war die Geschichte mit, wenn sie sagte, das ist Gottes Wort, dann habe ich gesagt, woher willst du wissen, dass es wahr ist? Was steht im Alten Testament? Ich habe es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise so als persönlichen Angriff erlebt. Also persönlichen Angriff deswegen, weil ich dachte, jetzt kommt sie mit den Bibelzitaten, das war mir auch eine Spur zu heilig. So jetzt, Maike kommt jetzt was, hat da was gefunden, was ich nicht hatte. Und ich konnte damit nichts anfangen und das war wirklich ein großer Graben zwischen uns, der da entstanden ist. Man muss halt dazu sagen, ich weiß nicht, ob du es nicht genau mitbekommen hast, ob du es erwähnt hast. Das kam ja zusätzlich in diese Zeit viel auch noch in der Selbstständigkeit, unser tiefster Tiefpunkt, den man so erleben kann. Also wir waren auch wirklich finanziell und in der Selbstständigkeit an einem Tiefpunkt, wie man, wer selbstständig ist, weiß, dass das kann mal passieren. Und das war halt genau auch noch in der Zeit, kam noch, überlagerte das noch. Und dann hatten wir natürlich, als dann diese Wende kam, auch noch eine partnerschaftliche Krise, weil das, was den Weg, den Maike gegangen ist, konnte ich überhaupt nicht mitgehen. Bin auch nicht mit in die Kirche gegangen und wenn Maike abends Bibel gelesen hat, dann habe ich demonstrativ entweder eben gemauert oder mich entfernt. Aber was ich ganz ehrlich sagen musste, also das, jetzt sage ich es gerne ehrlich, aber damals muss ich es auch zugeben, musste ich auch schon zugeben, dass ich eine Veränderung bemerkt habe, die mich an ihrem Verhalten, die mich irgendwo nachdenklich gestimmt hat. Es war ein Prozess, das war nicht von heute auf morgen. Und zum Glück hat sie mir nicht die ganzen Visionen, von denen sie jetzt erzählt, davon wusste ich nichts. Ich wusste nur, dass sie schlecht ging. Das hat mir auch Sorgen gemacht natürlich. Aber sie hat mir weder was von der Begegnung erzählt in der Waschküche, dann hätte ich gleich gesagt, jetzt alles klar. Ja? Oder sie hat mir aber auch nicht erzählt von diesen Höllenvisionen, sondern immer nur angedeutet. Und das war auch gut so, dass sie das so gemacht hat. Aber was ich gemerkt habe, ist eben in diesem Prozess, wie sich unsere Rollen in der Ehe vertauschen, insofern als ich immer den Part hatte in unserer Ehe, der sagte, wird schon, wenn Krisen waren, und schauen wir mal nach vorne so, was machst du dir eigentlich Gedanken? Ich habe eher so einen ruhigeren Part gehabt und Sorgen muss man sich eigentlich machen, weil irgendwie wird das schon. Hängt mit meinem Typ zusammen. Aber Maike war eben immer ganz anders. Sie hat eigentlich eher so gedacht, wollen wir wirklich dieses Risiko auf uns nehmen? Ich weiß nicht, wie es weitergeht und vielleicht dann so als Mutter mit den Kindern vielleicht noch andere Sorgen als ein Vater. Ich weiß es nicht. Egal, aber in der Phase war es einfach so, dass Maike dann plötzlich diejenige war, die mir Trost zugesprochen hat. Sie dann sagte, das wird schon. Dann kam dann sogar irgendwann mal, und wenn wir im Container leben müssen, was passiert? Wir kriegen was zu essen in Deutschland, verhungert niemand. Also es war plötzlich hat Maike so eine innere Ruhe gehabt, die mich auch nachdenklich gemacht hat, woher sie die hat. Und wo ich gedacht habe, das habe ich nicht mehr, das habe ich verloren. Und was ist das, was da ist? Also was ihr diese Kraft gibt. Und nicht, dass ich jetzt gleich einen Vortrag hier halte, ich sollte eigentlich fünf Minuten. Genau. Das ist die Gefahr, wenn du mich nicht anholst. Nein, es gab dann einen Punkt, also wie gesagt, mir ist wichtig, dass man versteht, dass es sehr, sehr lange war. Das war bestimmt über einen Zeitraum von 2 Jahren. Ne? Mhm. Und es gab dann einen Punkt, wo Maike dann, wo ich morgens aufgewacht bin und Maike stand am Rollo und hat das Rollo hochgezogen mit einem freudigen, strahlenden Gesicht und hat gesagt, Jürgen, du weißt gar nicht, was heute Nacht passiert ist. Und das war so, das kann man schlecht vermitteln, wenn man nicht dabei war. Aber es war halt so, dass ich trotz dieses ganzen Kampfes, den wir miteinander hatten, habe ich verstanden, das ist echt, das ist total echt. Und sie sagt dann, es ist alles wahr, was in der Bibel steht. Ich hatte heute Abend, du wirst, glaube ich, noch drüber sprechen, oder heute Nacht ein Erlebnis. Und da habe ich gedacht, hoppla, da ist was dran, das möchte ich auch, das will ich auch haben, was ist das? Und das war so für mich der Wendepunkt. Und jetzt kürze ich ab natürlich, von da ab fing ich an zu suchen, mich selbst auf die Suche zu machen, diesen Widerstand aufzugeben. Ich bin eher so, komme von der akademischen Seite her, viele Forschungsprojekte gemacht und ich muss erst so Sachen, die bei mir im Kopf im Wege stehen, musste ich erstmal ausräumen. Und da war dann eben, wie ist das mit der Evolution, wie ist das mit der Sintflut, das, was in der Bibel steht, wie kann man das mit dem Kopf auch verstehen? Weil ich hatte keine Lust, irgendeinem Glauben zu folgen, wo ich meinen Verstand vor der Tür draußen lassen muss und dann einfach glaube. Das muss zusammenpassen für mich. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ich habe Antworten gefunden und wie gesagt, es hat bei mir 2 Jahre oder 3 Jahre gedauert und es war dann bei mir so weit, dass ich im Oktober 2005, ist noch gar nicht so lange her, dann auch wirklich erkannt habe, beziehungsweise erkannt habe ich es früher, aber dann auch den Schritt gegangen bin, diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, jawohl, ich übergebe Jesus Christus mein Leben. Ich kürze hier ab, weil es eigentlich dein Part.
Ja, also Jürgen hat ja schon gesagt, dass der Traum so bei ihm das Ausschlaggebende war. Und das ist überhaupt gar kein Traum gewesen. Wie gesagt, man kann es jetzt schlecht rüberbringen, aber ich will es ganz kurz doch mal probieren. Es hat die ganze Nacht angedauert und das war wie so ein Wachzustand. Und ich saß also vor dem Grab, wo Jesus Christus beerdigt wurde. Und das war aber leer. Und ich hätte ja traurig sein müssen. Aber ich wusste in dem Moment, Jesus Christus ist wirklich auferstanden von den Toten. Er lebt. Er ist auferstanden in Fleisch und Blut. Er ist wirklich da. Und ich wusste in dieser Nacht auch, all das, was in der Bibel ist, ist wirklich Gottes Wort. All das, was dort steht, ist wirklich wahr. Und ich weiß noch, ich musste auf Toilette gehen und ich wollte gar nicht, weil ich dachte, dann hört das auf. Aber dann bin ich irgendwann zur Toilette gegangen, habe mich wieder hingelegt und es war wieder da. Das hat die ganze Nacht gedauert und dieser Traum, ja, der hat mein Leben eben komplett verändert. Seitdem weiß ich eben, Jesus Christus lebt und ich habe das alles verstanden, auch das verstanden, was eben falsch gelaufen ist bei den Menschen, warum wir eben diesen Jesus Christus in unser Leben lassen müssen. Und dazu habe ich auch noch mal einen kleinen Film mitgebracht. Klar, wo ich Jesus getroffen habe, warum wir uns immer weiter entfernt haben. Und ich denke, es ist super harter Film, das weiß ich. Aber die Wahrheit ist ja jetzt schön, die kommt. Und das muss auch manchmal so ganz klar angesprochen werden, damit wir das überhaupt verstehen. Und mir wurde das auf einmal total klar. Warum Kreuz? Das höre ich nämlich auch ganz oft. Warum musste Jesus Christus denn ans Kreuz? Und wir haben uns immer weiter entfernt. Aber die gute Nachricht ist ja, ja, ich und Technik. Das im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4,9, steht eben, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Und mir wurde auch klar, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben uns entfernt, aber er möchte, er ringt um uns. Er hat seinen eigenen Sohn geschickt, damit wir wirklich in den Himmel kommen, damit wir Erlösung finden. Und das war mir so klar. Und bevor wir jetzt in den Himmel gleich hinaufsteigen mit Jesus, muss ich einfach noch mal auf das Thema Hölle kommen, weil ich habe das so erlebt und das ist mein Erlebnis, dass es den Himmel und die Hölle gibt. Und auch die Bibel spricht von der Hölle. Und was sagt die Bibel von der Hölle? Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 28 steht, habt keine Angst vor denen, die nur den Körper, aber nicht eure Seele töten können. Fürchtet euch vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und das, finde ich, ist eine ganz schön harte Aussage. Das heißt, wir sollen keine Angst haben vor denen, die den Leib töten, weil es geht um unser Seelenheil. Das heißt, das, was letzte Woche passiert ist in den USA, dieser Amokschütze, der 32 Menschen einfach umgebracht hat, das soll uns aber keine Angst machen, den Leib töten, sondern wir sollen uns um unser Seelenheil kümmern. Warum steht das da? Das hört sich an wie, das sind Peanuts. Das ist eben nichts dagegen, was uns an diesem Ort der Finsternis, wo die Bibel sagt, Hölle, erwartet. Und da möchte ich einen kurzen Abschnitt mal vorlesen aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, im Kapitel 16. Und zwar geht es da um einen ganz armen Bettler, der heißt Lazarus. Und der liegt vor dem Haus eines Reichen. Der ist ganz schwer krank, der ist bettelarm. Ja, der frisst, glaube ich, mit den Hunden zusammen. Die Hunde kommen noch und lecken ihm seine Wunden. Also er ist hoffnungslos verloren, keiner kümmert sich um ihn, er liegt da eben so ganz bedeutungslos vor dem Haus des Reichen. Und eines Tages wird dieser Lazarus in den Himmel von Engeln hinaufgehoben und sitzt neben Abraham im Himmel. Und auch dieser Reiche stirbt irgendwann. Und als der stirbt, wacht er im Totenreich auf. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickt er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinner dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts, jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen Seite kommen, selbst wenn er es wollte. Gibt's kein Zurück mehr von dem Ort. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Und genauso ist es heute. Genauso ist es heute. Wer lässt sich schon überzeugen, wer glaubt es schon? Und Jesus Christus hat es gemacht. Er ist auferstanden von den Toten. um uns in den Himmel reinzulassen. Denn von diesem Ort der ewigen Verdammnis, von dem die Bibel spricht, gibt es kein Zurück mehr. Das ist ein Ort, wo eine ewige Trennung von Gott ist. Wo wir wirklich uns nicht mehr entscheiden können. Diese Entscheidung muss hier fallen, in diesem Leben. Und das ist ein Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, das, was passiert ist mit dem Amoklauf, wenn Sie sich vorstellen, was hier unter dem Nazi-Regime passiert ist, wenn Sie sich vorstellen, wir brauchen uns gar nichts vorstellen, wir brauchen die Zeitung aufschlagen, was da für Nachrichten uns jeden Tag, es wird ja immer doller, wer da wen abschlachtet, aber das ist nichts gegen den Ort der absoluten Hoffnungslosigkeit, der Hölle, der ewigen Verdammnis, von dem die Bibel spricht. Das ist nichts dagegen, weil das ewiglich ist. Und viele können sich diese Ewigkeit vielleicht nicht vorstellen. Und ich habe dazu mal einen ganz guten Vergleich gehabt, wenn wir uns ein Maßband vorstellen, von unseren Füßen bis zu einem Stern. Und Sie halten mal Ihre Körpergröße an das Maßband, dann ist Ihre Körpergröße ist das Leben, was Sie jetzt machen, was Sie durchleben. Aber das, was dann noch kommt, bis zu den Sternen, das ist die Ewigkeit und noch weiter, das übersteigt nämlich unsere Vorstellungskraft. Die Bibel spricht von ewiger Verdammnis und ewiges Leben. Etwas, was erst noch beginnt, was über unser Leben noch hinausgeht, was noch viel länger dauert. Viel, viel länger als dieses Leben, was wir hier haben. Aber die meisten wollen sich eben da keine Gedanken machen, weil es ist ein unangenehmes Thema, was wir nicht gerne in den Mund nehmen, obwohl wir, wenn wir die Zeitung aufschlagen, haben wir eigentlich schon so ein Stückchen Hölle hier auf Erden. Selbst in der Bild stand neulich, die meinten aber etwas anderes damit, 10 Jahre noch bis zur Umkehr, stand dann ganz dick, ganz vorne drauf in der Bild, bevor eben die ganze Welt dann untergeht, durch diese ganzen Umweltkatastrophen, die wir haben, Naturkatastrophen, diese ganzen Prognosen, die wir haben. Ja, und dahinter, wer kann dahinter stecken? Warum ist das so, dass wir uns eben damit nicht beschäftigen wollen? Und auch darüber spricht die Bibel und nennt ihn einen Lügner, den Vater der Lüge. Und natürlich möchte er das verhindern, dass wir uns überhaupt damit auseinandersetzen. Und deswegen bin ich so froh, dass Sie überhaupt heute gekommen sind und sich das wenigstens mal eine Stunde anhören, weil wir uns sonst die Zeit nicht nehmen, weil wir aus unserer Komfortzone nicht herauskommen und dieser Lügner uns auch immer einflüstert, Mensch, beschäftige dich doch nicht damit, was machst du dir für einen Kopf, hau doch erstmal so richtig auf die Pauke, am Wochenende ist doch eine Grillparty, beschäftige dich doch damit, hör mal auf, ne? Alle Wege führen zu Gott, ne? Ist doch egal, du brauchst nicht den Weg gehen, den Jesus Christus, nämlich er selbst als einzigen sagt, alle Wege führen zu Gott und Reinkarnation, du kommst eben öfter. Wenn du es in diesem Leben nicht schaffst, dann kommst du nochmal. Brauchst du dich gar nicht so schnell entscheiden. Mensch, genieß doch erst mal. Und das ist echt eine richtig dicke Lüge, weil wenn wir diesem Lügner aufsitzen, dann befinden wir uns hinterher in der Hölle, in der ewigen Verdammnis, nur weil wir keine Lust haben, weil wir das nicht glauben wollen, was Gott sagt, weil wir einfach kein Ohr mehr haben, weil die Welt selbst uns abbringt. Und ja, diese Erfahrung, ich wusste ja durch meine Begegnung mit Jesus, dass es war, was in der Bibel steht. Es gibt die Hölle, aber ich wusste auch, und jetzt kommt die gute Nachricht, dass Jesus Christus der Schlüssel ist zum Himmel. Und was sagt die Bibel eigentlich zum Himmel? Wir haben uns jetzt angeguckt, was sagt die Bibel zur Hölle? Was sagt die Bibel zum Himmel? Ach so, das hatte ich gerade vergessen, so ist es mit PowerPoint, das finde ich doch jetzt nochmal wichtig, weil ich ja sehr verwurzelt war in diesem Reinkarnationsgedanken durch die Anthroposophie. Und ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass es eben vorbei ist mit diesem Leben. Habe ich gedacht. Die Bibel, Gott, hat dazu eine klare Aussage. Natürlich können Sie widersprechen, dann widersprechen Sie Gott. Also was da drin steht oder sagen, das glaube ich nicht. Aber in der Bibel steht im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, so wie jeder Mensch nur einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht, so wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchten wir nämlich gar keine Entscheidung treffen. Aber die sollen wir ja treffen, sagt die Bibel, weil es um dieses Leben geht. Und auch da sind wir wieder dem Vater der Lüge aufgesessen. Und was sagt die Bibel jetzt zum Himmel? Jetzt kommt die gute Nachricht, denn jeder von uns, jeder von Ihnen, der hier sitzt, kann diesen Weg gehen. Das ist Ihre Entscheidung. Und die Bibel sagt, im Johanneskapitel steht, ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss, sagt Jesus. Also er bringt Leben im Überfluss und ich weiß nicht, ob es Ihnen an irgendwas mangelt hier. Ich meine, in Deutschland geht es uns ja eigentlich gut, selbst wenn es uns schlecht geht, geht es uns hier gut. Aber wenn wir uns auch beklagen, wenn Sie irgendeinen Mangel haben in Ihrem Leben, den gibt es dann nicht mehr. Es ist Leben im Überfluss, verspricht uns Jesus. Das ist nicht mehr hier, wenn wir hier irgendwas haben, unsere Wehwehchen, irgendwas, was uns stört. Das ist weg. Wir haben das alles im Überfluss. Und wenn Sie jetzt mal an Ihre schönsten Momente denken, die Sie hatten, jetzt hier im Leben, an den ersten Kuss mit Ihrem Partner, die Hochzeit, Geburt Ihrer Kinder, an so richtige tolle Momente. Die halten wir fest in unseren Herzen, die prägen sich ein. Aber, und da müssen Sie mir recht geben, die sind vergänglich. Die hören wieder auf und dann fangen die Probleme wieder an. Dann fangen die Krisen wieder an. Dann gibt es wieder schöne Momente und wieder eine Krise. Aber im Himmel gibt es das nicht. Da ist Leben im Überfluss. Und mir hat das nochmal so gezeigt, wie vergänglich schöne Momente sind. Wir waren jetzt in den Osterferien auf den Malediven und das ist echt schon, entspricht unserer gängigen Vorstellung von Paradies schon sehr stark, diese malerischen Inseln da im Indischen Ozean. Und es sieht einfach traumhaft aus. Aber Gründonnerstag und Karfreitag war so ein Sturm da. Da haben sich die Palmen gebogen. Ich habe gedacht, da kommt gleich die nächste Tsunami-Welle und wir sind alle gar nicht mehr da. Also das war so heftiger Sturm. Und da hat es bei mir wieder geklickert. Da habe ich gedacht, Mann ey, Maike, denk mal an den Himmel, wie es da ist. Leben im Überfluss, immer schöne Momente, da ist sowas gar nicht. Dieses Risiko auch, mit dem wir leben. Ne? Fahren wir hin, vielleicht Pech gehabt, schlechtes Wetter. Nein, im Himmel ist es immer schön. Leben im Überfluss. Und es steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Also das, was wir dort erleben, Leben im Überfluss, alle sorgenlos, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das Schönste, was Sie hier gesehen haben, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist noch schöner. Das ist so schön, das hat gar kein Auge jemals gesehen, so schön ist das. Also das ist der Hammer und Gott sorgt auch dafür, dass in diesen hammer superschönen Ort auch keine Sünde mehr reinkommt, weil wir haben ja vorher gesehen, was passiert mit Adam und Eva. Eine Sünde kam in die Welt und es eskalierte und eskalierte und immer mehr Sünde, Sünde, Sünde und wir haben uns immer weiter entfernt und Gott achtet darauf, in den Himmel kommt keine Sünde mehr rein. Und deswegen müssen wir das, wo wir alle nicht bestehen, vor Jesus, das auch vor Jesus bringen und ihn um Vergebung bitten, damit er die Tür aufmachen kann, die Tür zum Himmel, damit er uns wirklich reinlassen kann. Und all das, was sie durchgemacht haben hier, schwere Zeiten, wo sie sich geärgert haben, vielleicht auch schon sehr nah bei Jesus sind, bei Jesus Christus und gesagt haben, mir geht's einfach dreckig, warum lässt er das zu? Im Himmel, und das finde ich unglaublich, steht in der Offenbarung im Kapitel 21, Vers 4, dass Jesus Christus selbst kommt und unsere Tränen abtrocknet. Und bei mir hat er ganz schön viel zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Also ich habe schon echt ganz schön viel geweint in meinem Leben. Und in der Offenbarung steht, er wird all ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ich weiß nicht, welches Wehwehchen Sie haben, ob Sie auch eine schlimme Krankheit haben, ob Sie Krebs haben. All das gibt es nicht mehr, all das ist vorbei. Und die Bibel spricht von der Ewigkeit. Das ist nur ein kleiner Abschnitt hier. Die Bibel ist auf die Ewigkeit ausgelegt. Gott selber spricht von einem Ort, von einer neuen Erde in der Bibel, von einer neuen Stadt. Es ist nicht so, dass wir uns auflösen in Puff und als Geister irgendwie auf den Wolken da umherschwirren. Nein, was Gott uns hier verspricht, ich finde es den Hammer. Und es geht noch weiter. In der Bibel steht auch, dass Jesus Christus selbst dorthin geht, um uns Wohnungen dort bereitzustellen. Und vielleicht denken Sie jetzt gerade, ja, Ihre Wohnung ist ein bisschen klein hier, ne? Oder der Garten passt Ihnen auch nicht. Und da hinten könnte noch ein bisschen mehr Licht irgendwie in Ihre Wohnung kommen. Also Jesus Christus wird garantiert tolle Wohnungen für uns bereitstellen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14, Vers 2 steht, denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und ich denke mir dann, das ist jetzt aber so ein menschlicher Gedanke, wenn Gott die Erde in 6 Tagen geschaffen hat und jetzt so viel Zeit hat, das alles vorzubereiten, das müssen meiner Meinung nach ja die Knüllerwohnung schlechthin sein. Also bloß nicht meckern, wenn Sie jetzt nicht zufrieden sind. Im Himmel warten echt tolle Wohnungen auf uns. Und Strom können wir auch sparen, weil es ist immer hell. Wir brauchen keine Lampen mehr. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott der Herr wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Nicht nur, dass Gott das Licht gibt, das Licht dort ist, selber leuchtet für uns. Was auch noch da steht, ist, wir werden mit ihm zusammen herrschen. Und in der Bibel steht auch, dass wir neue Aufgaben bekommen. Auf der neuen Erde werden wir neue Aufgaben bekommen. Und jetzt ist etwas, das wage ich kaum auszusprechen, das ist echt der Hammer. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 steht, meine Lieben, wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir es sein, wenn Christus wiederkommt? Dann werden wir ihm ähnlich sein und ihn sehen, wie er wirklich ist. Das heißt, wir sehen ihn, aber wir werden ihm ähnlich sein. Und das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil ich es nicht wert bin. Ich kann es mir echt nicht vorstellen, Jesus Christus ähnlich zu sein. Aber er verspricht das und ich glaube das, was er uns sagt. Und die gute Nachricht ist jetzt, dass jeder von Ihnen, und das ist ja das Thema unseres heutigen Abends, gibt es eine Sicherheit in den Himmel? Ja, die gibt es. Es gibt einen Weg, nämlich Jesus Christus ist der Schlüssel für den Himmel. Jesus Christus ist die Sicherheit. Aber er musste etwas tun, um diesen Schlüssel zu haben für den Himmel. Und dieser Jesus Christus, der hätte als König kommen können. Ich meine, Gott, der die Erde in 6 Tagen erschafft, der alle Mächte untertan sind, Jesus Christus hätte als König kommen können, aber das konnte er nicht, weil der Preis war, dass er als Mensch kommt, um uns von der Sünde zu befreien, von dem, wo wir uns immer weiter reingedreht haben, weil wir Menschen können einfach vor Gott nicht bestehen. Und wenn das einer behauptet, ich kann das nicht glauben, weil wir lügen, jeder kennt das, es vergeht doch kein Tag, wo wir nicht mal irgendwie einen schlechten Gedanken hatten. Und das reicht schon. Und das darf nicht mehr in den Himmel rein. Und Jesus ist gekommen, und ja, um uns freizukaufen, er musste wirklich Mensch werden. Und damals, als ich in der Bibel gelesen habe, habe ich echt viel geweint. Also ich habe fast jeden Abend geweint, als ich im Neuen Testament gelesen habe. Mir ist das alles so runtergekommen, ja, was Jesus Christus durchgemacht hat für mich, für meine Sünden. Und ich habe super viele. Ich habe schon ganz schöne Kellerleichen bei mir gehabt, aber ich wusste, Jesus vergibt. Und Jesus ist gekommen, um das zu machen, um mir das abzunehmen, ist dieser Jesus Christus gekommen. Und das war für mich unfassbar. Und für mich war unfassbar, dass er als Mensch kommen musste. Er hat gelitten. Und ich komme immer noch über eine Stelle nicht hinweg. Das steht im Lukas-Kapitel. Das war, bevor Jesus Christus verhaftet wurde. Er wusste ganz genau ja auch, dass er diesen Tod sterben musste. Aber er hat Angst gehabt. Warum hat Jesus Angst gehabt? Ich meine, er konnte alles machen. Und nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Und das ist ein medizinisches Phänomen. Das gibt es auch heute noch in extremen Situationen, wenn Menschen vor der Todesfolter stehen, auf einen elektrischen Stuhl kommen. Das dass Menschen Blut schwitzen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal passiert ist. Ich kenne das nicht. Ich kenne auch niemanden. Aber Jesus hat das gemacht. Jesus hat solche Angst gehabt. Der hat Blut geschwitzt. Der wusste, was auf ihn zukommt. Der wusste, dass er ans Kreuz genagelt wird. Und er hat sich so klein gemacht. Dieser große Gott, unser Schöpfer, der alles gemacht hat, der hat sich so gedemütigt. Ich kenne keinen König, der sich vor seinem Diener in den Dreck schmeißt. Aber Jesus hat das gemacht. Er hat sich in den Dreck geschmissen. Die haben ihn durch den Dreck gezerrt. Die haben ihn angespuckt. Die haben an seinen Kleidern gerissen und die haben ihn noch veräppelt und die haben ihn verspottet. Und als Jesus am Kreuz hing, haben die noch zu ihm gesagt, ja, dann steig doch runter, wenn du der König bist. Dann zeig doch das, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und das hätte er machen können, das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Für meine Sünden, für meine Kellerleichen hat er das gemacht. Und das macht er auch für ihre Kellerleichen. Das hat er für uns alle gemacht. Er hat es vollbracht. Und er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. In diese ewige Verdammnis ist er hinabgestiegen, 3 Tage. Und ich weiß nicht, was er dort erlebt hat. Ich will es auch nicht wissen, aber irgendetwas muss ihm ja große Angst gemacht haben. Er musste das als Mensch durchleiden. Und es war sicherlich nicht schön, aber die gute Nachricht kommt jetzt. Die gute Nachricht, weil Jesus ist Sieger. Jesus hat den Schlüssel für den Himmel geholt und Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist wieder auferstanden von den Toten. Er hat es gemacht. Er hat uns befreit von den Sünden. Und nur Jesus, das wusste ich jetzt vom Bibellesen, gibt ewiges Leben. Nur dieser Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Meine ganzen Denkweisen, die sind alle zusammengefallen wie ein Kartenhäuschen. Denn Jesus selbst sagt das, nicht ich sag das. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Das steht im Johannes Kapitel 14, Vers 6. Wir brauchen keine anderen Wege. Wir brauchen keine Statuen oder was weiß ich oder andere Götter. Jesus sagt, er ist der einzige Weg. Jesus Christus sagt eine knallharte Aussage, weil er es weiß. Er ist der Weg in den Himmel. Er gibt ewiges Leben. Und ich habe mich oft gefragt, als ich dann damals in der Bibel gelesen habe, kamen bei mir viele Fragen hoch. Und ich habe gedacht, Jesus ist der Weg, aber was ist mit den Menschen, die das Evangelium nicht kennen? Ich hatte das vorher auch noch nicht so gehört. Mir hat das keiner gesagt. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß es nicht. Mir hat keiner so deutlich das jemals gesagt, was Gott sagt, was in der Bibel steht. Und ich habe mich gefragt, was mit all den anderen Menschen ist, die woanders leben, die noch nicht vom Evangelium gehört haben oder hier in Deutschland sind, die es auch noch nicht so genau verstanden haben. Und zum Glück gibt auch darauf, die Bibel gibt auf all unsere Fragen Antworten, steht im Hiob Kapitel 33, Vers 29 bis 30, siehe, das alles tut Gott 2 oder 3-mal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Gott gibt uns das Versprechen, die Bibel spricht von 2 oder 3-mal, hat jeder Mensch eine Chance, umzukehren und diesen Jesus Christus in sein Leben zu lassen. Und das hat mich sehr beruhigt. Und ich weiß aber nicht, also ich weiß auch nicht bei mir, die wievielte Chance das war, die ich von Jesus gekriegt habe. Vielleicht hat es mir doch einer erzählt bei der Konfirmation, aber es hat nicht gereicht. Ich habe das nicht angenommen. Ich bin nicht umgekehrt und ich habe nicht Jesus nach der Konfirmation in mein Leben gelassen. Ich weiß ganz genau noch den Tag, wo Jesus mein Herr war. Da war ich 36. Und ich weiß wirklich nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Vielleicht kann für den einen oder anderen heute Abend eine Chance sein, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich ganz sicher, unser Leben, so kurz wie das ist, wenn Sie sich das vorstellen mit dem Maßband bis zum Stern, unser Leben ist zu kurz, um Gottes Chancen einfach wegzutun. Und da wollte ich Ihnen auch noch mal einen ganz kurzen Film dazu zeigen, 2,5 Minuten, wenn es denn klappt. Ja, wir gehen ja irgendwie ziemlich sorglos mit Chancen um und Jesus hat uns das so einfach gemacht. Er hat uns wirklich so einfach gemacht, aber oftmals machen wir ja die Ohren zu und die Augen zu und wollen davon einfach nichts wissen. Und wie wird es sein für Sie, wenn Sie ja, vor Gott stehen. Denn Jesus Christus wird irgendwann der Richter sein. Er ist von Gott ins Richteramt eingesetzt worden und wir werden alle vor ihm stehen. Haben wir dann eine Entscheidung getroffen? Und ich höre das oft, also das, was wir da gelesen haben, leider höre ich das oft, dass mir Menschen sagen, ich brauche mich damit jetzt noch nicht beschäftigen, ich bin zu jung oder ach, damit fange ich an, wenn ich irgendwie 60 bin, mich damit mal auseinanderzusetzen. Aber wir haben den ersten Film gesehen, niemand weiß, wann unser Leben zu Ende ist, nur Gott weiß es. Und zum Glück haben wir die Sicherheit, dass er uns zwei- oder dreimal die Chancen gibt. Aber ganz sicher liegt es an uns, eine Entscheidung irgendwann einmal zu treffen. Und da hat Jesus Christus uns das so einfach gemacht, dass ich auch oft höre, so einfach soll das sein. Ja, es ist so einfach. Jesus hat es gemacht für uns. Er ist den Weg gegangen. Und es reicht eben nicht, das wurde mir auch so klar durch das Bibellesen und durch meine eigene Erfahrung, es reicht nicht aus, in ein christliches Gesellschaft hineingetauft zu werden. War ich auch, ich bin als Säugling getauft, ich bin konfirmiert, ich kannte Jesus nicht, ich habe keine Entscheidung getroffen, ich wusste gar nicht, wie ein Leben ist mit Jesus. Es reicht nicht aus, aber Jesus hat uns das so leicht gemacht. Wir brauchen uns nur für ihn entscheiden. Und in der Bibel steht, denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer da aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 16. Und ja, das kann man so ein bisschen auf mich beziehen. Ich bin auch getauft worden, aber ich habe nicht geglaubt. Ich musste diese Entscheidung noch treffen in meinem Leben. Und egal, welche Sünde wir gemacht haben, das habe ich eben auch selber erfahren, egal, was wir haben, egal wie groß das ist, Jesus hat's gemacht. Er ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Er hat uns das abgenommen, egal wie schwer unsere Kellerleichen sind. Glauben Sie mir, ich habe echt ganz schöne Hammer. Und Jesus hat's mir abgenommen. Jesus hat mich befreit. Und es reicht einfach, diese Schuld, die wir haben, vor Jesus Christus zu bringen. Es reicht einfach vor ihn. Von niemand anders brauchen wir. Wir brauchen nicht von Menschen. Sie brauchen das auch nicht glauben, was ich heute mit meinem persönlichen Zeugnis gesagt habe. Sie brauchen einfach zu Jesus Christus gehen, denn der lebt, der ist da. Und Buße tun. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und ich habe das selber gemerkt, als ich in der Bibel gelesen habe und mit Jesus den Weg gegangen ist, den er gegangen ist. Ich habe geweint, ich habe ihm natürlich beim Lesen, ist mir mein eigenes Fehlverhalten, meine eigene Trennung vor Gott. Ja, ich wollte ja immer wie ein kleiner Gott sein durch unsere Erfolgsszene, durch mein Gottesbild, was ich mir selber zusammengezimmert habe. Vielleicht, das ist sicherlich eine der schlimmsten Sünden, die ich gemacht habe. Aber Jesus hat mir das abgenommen, ich habe das gemerkt, diese Befreiung. Und er nimmt ihre Sünden auch ab. Wir müssen aber nur Buße tun und wirklich aufrichtig vor Jesus Christus gehen. Das muss von Herzen kommen und ihn um Verzeihung bitten und dann wird es abblättern von ihnen. Er nimmt die Schuld. Und es reicht eben nicht, das wurde mir auch so klar, ein gutes Werk an das andere zu reihen. Das wäre ja auch ein Knüller. Dann könnten wir uns ja den Himmel verdienen. Es reicht nicht aus, hier eine Patenschaft und da, ich bin ja auch ein ganz guter Mensch, ich habe ja auch keinen umgebracht, sowas wie der Amokschütze da, ne, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ne? Also dann bin ich ja eigentlich ein ganz guter Mensch, aber niemand kann vor Gott bestehen. Und es reicht nicht, ein gutes Werk an das andere zu reihen, denn da hat die Bibel eine ganz klare Aussage. Im Epheser, Kapitel 2, Vers 8 steht, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Dafür hat Gott zum Glück gesorgt. Wirklich zum Glück. Und es kam natürlich auch der Moment in meiner, ja, in der Phase, wo ich bei Jesus war, wo ich Jesus Christus ganz in mein Herz eingelassen habe, wo ich wirklich gesagt habe, Jesus, ab heute bist du mein Herr. Ich weiß den Morgen noch wo ich ihm mein Leben gegeben habe. Ich, die ich aus der Erfolgsszene komme und immer gedacht habe, ich könnte alles selber racken. Ne? Arme hochkrempeln und da gehe ich selber durch und ich bin mein eigener Herr. Das war kein leichter Schritt. Deswegen hat sich Jürgen auch so gewundert, also mit meiner Entwicklung, weil er mich vorher kannte. So eine dicke Klappe und man kann eben alles ja auch selber erreichen. Ich habe mein Leben in Jesus Hände gelegt. Und im Römerbrief Kapitel 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Und das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, ich habe Jesus meine Sünden gegeben, er hat es gemacht. Ich war so erleichtert. Ich habe Jesus in mein Leben gelassen und diesen Tag, den weiß ich noch ganz genau. Und mein Leben hat sich da komplett verändert. Jesus trägt mich durch und ich habe natürlich noch Probleme. Aber er hat mir ein neues Leben gegeben, einen Neuanfang. Und er trägt uns so wunderbar durch. Also es ist das Größte, was mir jemals passiert ist. Und ich kann Sie echt nur einladen. Und deswegen war mir das ein großes Anliegen, mein Zeugnis heute an Sie weiterzugeben, diesen Schritt zu gehen und sich Jesus Christus anzuvertrauen. Er wird ihr Leben verändern. Jesus hat uns versprochen, wenn wir uns auf die Suche machen, dann werden wir uns finden. Es reicht, diesen ersten Schritt zu machen. Im Jeremia steht im Kapitel 29, Vers 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Und Gott hält sein Wort. Gott hält immer sein Wort, denn das ist wahr. Und wenn Sie diesen Schritt, ich weiß es nicht heute, ich bin jetzt fast am Ende, wenn Sie diesen Schritt gehen können und sagen, ja, ich will Jesus in mein Leben lassen, dann können Sie nachher, nach der Veranstaltung, Gespräch mit mir, mit Jürgen suchen. Sie können sich aber auch alleine auf die Suche machen. Sie können uns auch fragen, wie mit der Bibel zu Hause. Jeder von Ihnen hat eine eigene Bibel. Ich ermutige Sie, diese Sachen nachzulesen in Ihrer eigenen Bibel, die Sie zu Hause haben. Aber ich ermutige Sie auch, diesen Schritt zu gehen. Also wer sich angerührt fühlt von Gott, der kann das heute schon tun. Und ich möchte Ihnen ganz zum Schluss nachher noch einen kleinen Film zeigen und mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich wollte noch ein paar Ankündigungen machen, und zwar zum nächsten Vortrag. Der ist am 23.05. von Jürgen, hier wieder im Netzwerk C. Das geht um Esoterik, die Jagd nach dem Göttlichen von New Age, Esoterik und göttlicher Energie. Sind Sie herzlich eingeladen. Wer mein Zeugnis nachlesen möchte, ich habe ein Buch darüber veröffentlicht, das liegt da vorne, Farbe bekennen, können Sie gerne mal reinschauen. Und ich möchte Sie auch ganz herzlich einladen. Wir haben einen überkonfessionellen Bibelkreis mit katholischen und evangelischen und freikirchlichen Christen. Uns ist egal die Konfession, wir sind mehr katholische, ne? Bei uns im Bibelkreis, logisch, hier in Damme sind wir ja mehr katholisch. Uns ist aber egal die Konfession, sondern wichtig ein neues Leben mit Jesus. Und deswegen ist es ganz egal, in welche Kirche Sie gehen. Wenn Sie Jesus in Ihr Leben lassen, wird sich Ihr Leben verändern. Und das andere spielt gar nicht so eine große Rolle. Und Sie sind herzlich eingeladen. Wir haben mittwochs unseren Bibelkreis. Wir sind vor einem Jahr gestartet mit 4 Leuten, ne? Oder 5, weiß ich gar nicht. Nee, mit 4. Ne? Und zwar waren alle bereit, diesen Schritt zu gehen. Sie haben gesagt, ja, irgendwie, ne? Wir probieren das mal, das hieß Experiment 7 Wochen. Wir wollen mal gucken, was Jesus macht, ob dieser Jesus Christus wirklich lebt, ob der unser Leben verändert. Und Jesus Christus hält sein Wort, wenn wir ihn suchen, lässt er sich finden. Er hat sich finden lassen, und hier sind auch ein paar vom Bibelkreis, vielleicht hat der ein oder andere Lust, auch nachher mal zum Gespräch dabei zu sein. Jesus hat echt viele Gebete erhört. Er hat, ja, man kann schon sagen, kleine und große Wunder getan. Es ist unglaublich, und wir sind inzwischen auch nicht mehr 4, sondern schon 10 oder über 10. Ich weiß nicht, wie viel sind wir denn eigentlich? Keine Ahnung.
Regelmäßig
10. Regelmäßig 17, glaube ich, die Folgen. Und wir möchten gerne nochmal wieder anfangen mit so einem Bibelkreis, also ganz neu wieder so ein Experiment 7, dass es nicht so eine Riesenverpflichtung ist. Wer Lust hat, einfach mal 7 Wochen zu sagen, okay, ne, den großen Schritt kann ich noch nicht gehen, aber ich werde mich auf die Suche machen, wer dieser Jesus ist, dann möchte ich mal so ganz unverbindlich in diesen Bibelkreis kommen und neu starten und einfach 7 Wochen sich mal auf dieses Experiment einlassen. Dann dürfen Sie auch gerne gleich kommen und Ihr Interesse sagen, dann können wir mal gucken, wie viel da sind und welchen Tag wir nehmen. Ja, ich bin am Ende und ich möchte jetzt zum Abschluss, ohne dann gleich wieder nach vorne zu gehen, einfach so einen kurzen Film nochmal zeigen, dass dieser ganze Abend nochmal auf Sie wirkt. Und ja, ich möchte Ihnen eigentlich mit auf den Weg geben, nicht so lange zu warten. Was haben Sie zu verlieren, diesen Schritt eigentlich zu gehen? Sagen Sie es mir. Sie können nachher kommen, sagen Sie mir, was Sie verlieren können. Sie können nur dazu gewinnen. Nicht nur, dass Sie den Himmel gewinnen, sondern Ihr Leben wird sich verändern. Sie haben Jesus Christus hier in diesem Leben und er zeigt sich und er hört Gebete und er wird Ihr Leben verändern. Also wer sich angerührt fühlt, der mag gleich nachher ganz locker. Wir haben Getränke dort. Wer bleiben möchte zum Gespräch, der kann bleiben. Stehen auch kleine Snacks da, lockeres Gespräch. Ja, ich bedanke mich für den Abend bei Ihnen und ich zeige Ihnen jetzt den Film.